Willkommen bei unserem Podcast Ohren für Senioren.
Wir sind Almut
und Tinke.
In jeder Folge hören wir einem Menschen zu, der auf ein eigenes, langes Leben zurückblickt. Wir möchten zeigen, dass Heimbewohner durchaus noch viel zu sagen haben und dass es sich lohnt, ihnen zuzuhören.
Denn jede Stimme zählt und jedes Leben hat etwas zu erzählen.
Wir sind zurück mit dem Podcast, mit dieser Art Radiosendung im Internet, so dass man sich es vorstellen kann.
Ja, das Datum.
Das Datum. Heute ist der 12. Mai.
Der 12. Mai.
Ja, und ich will eigentlich erstmal gar nicht so viel quasseln, sondern Ihnen das Wort übergeben.
Wo soll ich anfangen?
Ich weiß, dass Sie eine besondere Kindheit hatten.
Ja.
Eine besonders schwere Kindheit, kann man durchaus auch sagen, die Sie aber gut bewältigt haben.
Dann fange ich damit an, dass ich meine Mutter mit meinem 13. Lebensjahr in die Rostocker Frauenklinik gebracht habe. Und vorher habe ich gefragt, ob ein Doktor mal zu uns kommen könnte. Meine Mutter wäre so krank.
Ihrer Mama ging es immer nicht gut.
Ja, und meine Mutter sah so krank aus und so blass und so schwach. Und da habe ich zu meinen Geschwistern gesagt, ob ich mal in die Frauenklinik fragen kann, ob ein Doktor mal zu uns kommen könnte. Und die Schwester vorne hat dann gesagt, wollen wir mal sehen, ob wir eine Schwester finden. Und die Schwester, die ist dann gekommen und wir sind dann auf Station gegangen und sie hat einen Doktor geholt und hat mit ihm gesprochen. Und da hat der Doktor gesagt, ob er auch Christa zu mir sagen könnte. Und dann hat er gesagt, weißt du, was wir jetzt machen? Jetzt steigen wir beide in mein Auto und fahren zu dir nach Hause. Und dann gucke ich mir deine Mutti an und sprich mit deiner Mutti. Mhm. Und dann werden wir sehen, was da draus wird. Und er kommt und spricht mit meiner Mutter und schimpft sie so aus, als wenn er ein kleines Kind ausschimpfen würde. Meine Geschwister haben inzwischen die Sachen hingelegt, die meine Mutti dann anziehen muss. Und dann hat sie sich angezogen und dann hat er meine Mutter gleich mitgenommen. Und dann hat er sie auch untersucht und hat dann gemeint, sie müsste da bleiben. Und ich soll dann nächsten Tag in die Frauenklinik kommen am Vormittag und soll das Ergebnis von der Untersuchung mitgeteilt bekommen. Und dann werden wir sehen, was wir mit Mutti machen. Und am nächsten Tag bin ich hier zu meiner Mutter und da habe ich so bei mir gedacht, jetzt wird sie dich doll ausschimpfen, weil ich das einfach gemacht habe, den Doktor geholt habe.
Ja.
Im Gegenteil, sie hat mich umarmt und hat gesagt, das hätte ich gut gemacht.
Oh.
Das hat sie nicht erwartet, dass ich das machen würde.
Ja.
Ich selber habe ja meine Periode auch noch nicht gehabt und wir wurden ja früher auch noch nicht gleich aufgeklärt. War das insofern ein bisschen schwierig, die ganze Geschichte.
Ja, und warum hat der Doktor ihre Mutti so ausgeschimpft?
Weil sie nicht früher zum Frauenarzt gegangen ist.
Mhm.
Und früher sind ja die Mütter nicht gleich zum Frauenarzt gegangen, weil sie sich alle geschämt haben.
Ach je.
Aber heute ist es ja anders. Heute werden wir früher aufgeklärt und gehen dann auch mit unserem Zustand ein bisschen besser um.
Ja, das stimmt.
Ne?
Das ist doch gut, dass sich das so verändert hat.
Zum Positiven.
Hm.
Das ist auch meine Meinung.
Und wie ist das dann weitergegangen?
Meine Mutter, die ist dann anderthalb Jahre lang da in der Klinik gewesen und musste bleiben. weil sie Gebärmutterhalskrebs hatte. Heute ist es ja alles ein bisschen anders. Ja, nun ist meine Mutter ja 1,5 Jahre lang in der Klinik gewesen. Und wenn ich meine Mutter dann besucht habe und dieser Doktor da war, der mit mir zu Hause gewesen ist, der hat mich dann auch immer begrüßt und war sehr freundlich und konnte das immer noch nicht begreifen, dass ich mit meinem 13. Lebensjahr das alles so gemacht habe. Fand er sehr gut und meine Geschwister natürlich auch.
Aber Ihre Mutter, hat sie das überlebt letzten Endes?
Ja, weil sie ja 1,5 Jahre lang in der Klinik gewesen ist. Sie war ja dann auch in dieser Zwischenzeit mal zu Hause, 1 oder 2 Tage nur, weil dann wieder die Blutungen kamen und sie wieder in die Klinik musste, durfte nicht zu Hause bleiben. Ja, und dann war natürlich nachher die Beerdigung und dann habe ich natürlich meine Geschwister, sagen wir mal, großgezogen.
Also Ihre Mama ist gestorben und Sie waren letzten Endes, wenn ich es richtig verstehe, schon mit 13 Jahren dann verantwortlich für die
Geschwister. Für meine 4 Geschwister.
Die kleiner waren, ja?
Ja, mein Bruder war noch 1 Jahr älter.
Ach so.
Ja.
Aber die anderen Kinder waren kleiner.
Kleiner.
Und wo war Ihr Vater?
Mein Vater ist vermisst, gemeldet. Und ich nehme an, dass mein Vater während des Krieges verschollen ist. Oder wie soll ich mich ausdrücken?
Er ist nicht mehr wieder zurückgekommen.
Nein.
Sie waren wirklich ganz alleine.
Wir waren ganz alleine, ja. Ja.
Wie war denn der Alltag für Sie? Sie hatten 4 Geschwister zu versorgen. Wie ist das gegangen? Ich frage mich das. Ich habe auch gerade ein 13-jähriges Kind. Und kann mir das nur ganz schwer vorstellen, wie das geht.
Ja, und zwar, es gab früher eine Gemeindeschwester.
Mhm.
Und diese Gemeindeschwester ist jedes Mal in bestimmten Abständen zu uns gekommen und hat geguckt, ob saubere Wäsche ist, ob die Strümpfe gestopft sind. Und ob auch mal ein Flicken eingesetzt worden ist, das lag ja alles auf meiner.
Ja, eben.
Ja, und das hat sie sich alles angeguckt und hat dann gesagt, dass ich das sehr gut gemacht habe.
Mhm.
Und dass ich auch immer schönes Mittagessen gemacht habe. Ich habe ja früher schon immer zugeguckt, wenn meine Mutter gekocht hat.
Ach so.
Ja, und daher wusste ich jetzt, wie man zum Beispiel eine Soße macht und so in der Pfanne mit Butter und Mehl.
Ja.
So eine Mehlschwitze, sagte man dazu. Das habe ich denn alles so gemacht. Und dann habe ich mir auch gemerkt, dass zum Beispiel an einem Porree Gemüse bisschen Muskatnuss dran kommt.
Mhm.
Und das habe ich dann auch gemacht.
Alles abgeguckt schon mit so viel Aufmerksamkeit.
Ja, und dann die Nachbarin, eine junge Frau, die selber 3 Kinder hatte und nicht kochen konnte, die sagte dann zu mir, du Christa, du hast heute ein Mittagessen gemacht, kann ich das mal probieren?
Ach.
Und dann sagt sie, du, das schmeckt aber gut. Kannst du mir das Rezept mal aufschreiben? Das möchte ich morgen gerne kochen. Und ich habe ihr auch ein bisschen von der Muskatnuss gegeben. Das ist eine Nuss, die man reibt.
Mhm.
Und dann reibt man so ein bisschen was in den Topf als Gewürz.
Das schmeckt sehr gut.
Ja.
Da haben Sie also noch der anderen Frau geholfen, obwohl sie selbst ja im Prinzip Hilfe bräuchten.
Ja, so ist es.
Was haben Sie denn immer so gekocht? Ich stelle mir vor, dass das auch gar nicht alles zu kaufen gab. Das sind die 50er gewesen.
Meine Mutter ist immer zu einer Frau gegangen, die einen großen Garten hatte und in unserer Straße gewesen ist und ein bisschen Gemüse verkauft hat. Da bin ich dann früher auch hingegangen und habe gefragt, ob ich kommen kann und mir auch ein bisschen was holen kann. Und dann haben wir wenig Geld ihr gegeben. Sie hatte dann so bestimmte Preise, aber billig. Und das kam ihr ja zugute. Wir hatten ja nur 180 Mark zur Verfügung für den ganzen Monat. Da ging dann noch die Miete ab.
Was war das für Geld? War das sowas wie Waisenrente?
Ja, Waisenrente sagte man dazu.
Und damit mussten Sie auskommen. Sie mussten sehr gut mit Geld umgehen schon.
Ja.
Wie haben Sie das geschafft noch? Was gab es noch für Tricks?
Und zum Schluss des Monats fehlte mir immer noch ein bisschen Geld.
Ja, das kenne ich.
Und dann bin ich zu meinem Großvater gegangen und dann sage ich, du Opa, kannst du mir noch mal ein bisschen Geld geben für diese Woche? Ich habe jetzt nichts mehr. Und das bisschen, sage ich, das ist nur aufgebraucht. Und da sagt er, ja, wie viel willst du denn haben? Da sage ich, was, du musst mir das geben, was du geben kannst. Du hast ja auch nur deine Rente. Und dann sagt er, na, dann gebe ich dir jetzt 20 Mark und dann kommst du damit die ganze Woche aus. Versuchst du damit auszukommen. Und das hat dann auch gereicht.
Ja, also der Opa war noch so ein bisschen im Hintergrund. Den konnte man auch mal fragen, wenn etwas war.
Ja.
Wie haben Sie denn eingekauft?
Und ja, dann bin ich zum Schlachter gegangen. Und dann habe ich gedacht, das und das habe ich noch an Fleischmarken. Und was kann ich denn dafür kriegen? Und dann hat sie mir das gesagt. Und dann habe ich, sagen wir mal jetzt, 100 Gramm Leberwurst, habe auch ein klein bisschen Speck genommen, ja, und was noch. Eine Grützwurst konnte man noch kaufen, das habe ich dann auch gemacht. Und den Sauerkraut kannte ich von meiner Mutter, die hat dann Grützwurst und Sauerkraut. Das war dann einmal ein Mittagessen. Und dann habe ich, wenn ich aus dem Garten ein paar Wurzeln und ein paar Erbsen und einen Buttermehlschwitze gemacht habe. Und dann hatten wir ja einfach nur Kartoffeln und dann das Gemüse mit der Soße.
Das musste auch reichen.
Hat auch gereicht und hat auch geschmeckt. Was wir gerne gegessen haben und was wenig Geld gekostet hat, war der Fisch. Und dann waren im Fischladen 3 Fischgerichte, aber alles war Dorsch. Und die kleinsten Dorsche, die kamen 50 Pfennig. 1 Pfund oder 1 Kilo, 50 Pfennig oder. Und jetzt habe ich den genommen. Und das hat genauso geschmeckt, als wenn ich das andere genommen hätte.
Als wenn Sie die großen Fische genommen hätten. Nur Sie hatten mehr Arbeit damit. Wir müssen vielleicht auch noch mal kurz erwähnen, von welcher Zeit wir sprechen.
Das ist 1900 in den 50ern gewesen.
Anfang der 50er, ne? Naja, so Ende der 40er, Anfang der 50er. So ungefähr spielt das.
Ja.
Also das war wirklich die Zeit, die man gern als die schwere Zeit bezeichnet.
Zumindest. Eine sehr schwere Zeit.
Also hier im Osten gab es wirklich auch noch Hunger, ne? Und Entbehrungen. Ja.
Und wir haben auch Ehren gesammelt und mein Bruder ist dann beigegangen und hat dann den Sack, wo die Ehren drin waren, zugebunden und geklopft, durchgesiebt und dann haben wir die Ehren zum Bäcker gegeben und der hat es dann abgewogen und hat uns Brötchen und Brot dafür verkauft, statt Marken zu geben.
Ja.
Brotmarken hatten wir ja so und so viel Brotmarken.
Sie hatten wirklich viel zu tun mit dem Überleben, damit Essen heranzuschaffen, mit solchen Aufgaben. ja, Sie sagten, Ihr Bruder hat Ihnen geholfen. Haben Sie das so hinbekommen, dass die Geschwister alle auch ihre Aufgaben hatten, oder mussten Sie mehr oder weniger alles alleine machen?
Nein, mein ein Jahr älterer Bruder, der hat dann die Kohl vom Keller hochgetragen. Und wir hatten ein Kellerungskartoffel gekauft und das hat er dann auch hochgebracht.
Die schweren Arbeiten.
Die schweren Arbeiten, ja. Und die anderen beiden, die haben dann auch ihre Aufgaben gehabt, aber die waren nur jünger. Meine Schwester war 5 Jahre jünger und mein Bruder, der eine, war dann 6 Jahre jünger. Drei Geschwister und mit mir 4.
Da ist nicht nur das Essen besorgen, womit Sie sich beschäftigen mussten, sondern ich denke auch an die ganze Wäsche. Wie haben Sie das bewältigt?
Das war sehr schwer. Denn haben wir auch unten den großen Kessel fertig gemacht mit Bettwäsche und so. Und mein Bruder hat das Feuer gemacht mit Holz und hat die... Abends hatten wir das fertig gemacht und morgens früh hat er dann angesteckt, den Ofen praktisch,
ja.
Und dann ist die Wäsche gekocht oder heiß gemacht, stark, kurz vorm Kochen, und dann haben wir die ziehen lassen und dann... Das war aber sehr schwer, die Bettwäsche.
Ja.
Und dann aus diesem Kessel, der unten in der Waschküche war, den Bettbezug und dann ausfringen, das war furchtbar schwer. Und dann nachher spülen, das ging ja noch. Meine Schwester und ich haben dann die Wäsche aufgehängt auf dem Hof. Und meine Schwester mit dem Schemel, damit sie dann rankommt und mir das zureichen konnte, den Bettbezug und das Laken und Kopfkissen und was eben so in großen Stücken war, war furchtbar schwer. Aber wenn ich dann aus dem Fenster nachher geguckt habe und meine Wäsche da gesehen habe, habe ich mich gefreut, dass es da gehangen hat und getrocknet hat. Und gebügelt habe ich das nicht, aber schön glatt zusammengelegt. Wenn man das von alleine genommen hat, dann war das ja bald wie ein gebügeltes.
Na, das wäre ja auch ein bisschen viel verlangt, wenn Sie nun auch noch hätten bügeln müssen.
Ja, bestimmte Dinge habe ich ja bügeln müssen, aber die großen Stücke eben nicht. Wie gesagt, was ich jetzt gesagt habe, wie ich das gemacht habe.
Ja, Sie beschreiben das sehr anschaulich. Ich sehe die ganze Zeit dieses 13-, 14-jährige Mädchen vor meinen Augen und staune immer, wie Sie das überhaupt geschafft haben.
Ja, aber dann sind mir abends auch oft die Tränen gekommen, dann war ich vollkommen von ab.
Richtig kaputt.
Richtig kaputt. Und dann habe ich gesagt zu meinen Kindern, oder Geschwister, jetzt tut mir das leid, ich muss einfach jetzt aufbrechen und zu Bett gehen.
Oh ja.
Ich kann mich nicht mehr halten. Ich bin so kaputt und so müde. Ich muss mich hinlegen. Ja, ist gut. Wir räumen ab und machen dann weiter.
Hm.
Die haben dann das bisschen abgewaschen und hat meine Schwester dann gemacht.
Sie waren unglaublich früh selbstständig.
Ja, ohne Eltern.
Ohne Eltern.
Und wir durften in der Wohnung wohnen bleiben, weil ich das alles geschafft habe.
Das war also auch ein großer Druck. Daran habe ich eben auch gedacht, als Sie das mit dem Bügeln erzählten. Weil ja dann diese Gemeindeschwester wieder kam und guckte in die Schränke, ob denn die Christa auch alles schön ordentlich gemacht hat. Es war ja doppelter Druck.
Und große Löcher gestopft hat und gepflegt hat.
Ja.
Und so. Ja, wir haben ja auch aus nichts was gemacht.
Eben, sie hatten überhaupt nicht im Ansatz die Mittel, die wir heute zur Verfügung haben.
Heute wäre mir das nicht so schwer gefallen.
Nee. Was war denn so das Schwerste, bis auf die Wäsche? Was war dann noch?
Das Essen daran zu schaffen.
Das war auch schwer.
Und was kochst du morgen und was kochst du übermorgen?
Hatten Sie denn überhaupt mal ein bisschen Zeit für sich selbst?
Nee, überhaupt nicht. Auch gar nicht dran gedacht. Das Einzige war, dass wir oft in den Barnsdorfer Wald gegangen sind, als Sonntags- oder Sonnabendspaziergang.
Das haben Sie also auch aufrecht erhalten, so ein typisches Familienleben, wo man den Sonntagsausflug oder Spaziergang absolviert. Mensch.
Ja, es war nicht einfach.
Nee, aber Sie waren sehr beharrlich. Sie haben das alles gemacht.
Ich habe das alles gemacht. Und habe mich gefreut, dass ich das geschafft habe. Und wenn ich mal etwas nicht wusste, oder zum Beispiel Ende des Monats nichts mehr hatte, was ich kochen konnte, dann bin ich zur Nachbarin gegenüber gegangen und habe gefragt, ob sie mir noch mal 3 oder 4 Wurzel geben könnte, dass ich dann ein Mittagessen machen konnte. Dann habe ich einfach Wurzelgemüse gemacht.
Ja.
Mit so einer Mehlspitze und Petersilie geben lassen, auch von den Leuten. Sellerie habe ich einfach geschält und in die Knolle in Scheiben geschnitten und in Butter in der Pfanne gebraten. Und dann haben wir Kartoffelbrei zugegessen. Die konnte ich ja mit Milch den Kartoffelbrei machen. Wir kriegten ja Lebensmittelkarten. Brot, Fleisch, Butter.
War alles mit dabei, ne?
Solche Abschnitte.
Wie groß war eigentlich Ihre Wohnung, Frau Raab?
2 Zimmer.
Sie hatten eine 2-Zimmer-Wohnung, da lebten Sie alle zusammen.
Ja.
Ich würde Sie gerne noch fragen, ob denn auch mal jemand Ihnen geholfen hat, von ganz allein. Das beschäftigt mich im Moment. Diese Vorstellung, dass da 4 Kinder selbstständig vor sich hin wursteln. Ist denn mal jemand gekommen und hat gefragt, ob Sie etwas brauchen oder Ihnen was geschenkt, Ihnen unter die Arme gegriffen?
Nee, das nicht. Aber wie gesagt, diese eine Gemeindeschwester, die geguckt hat, ob alles sauber und heil ist.
Ja.
Aber gegeben hat uns keiner was.
Na, das ist ja auch keine große Hilfe, wenn sie immer nur guckt, ob alles sauber und heil ist.
Ja, wir durften aber dann wohnen bleiben.
Ja, ich verstehe das. Da gab es keinen Menschen, der von sich aus geholfen hätte.
Das Einzige war, dass von der Kirche, wenn Erntedankfest war, dann sind die zum Schluss gekommen mit dem Handwagen. Ja, und da wurde dann alles reingetan, was übrig geblieben war, an Wurzel und Kohlrabi und alles. An Gemüse und so. Von Obst weiß ich gar nichts. Nur Gemüse. Weißkohl, auch Rotkohl. Vor allen Dingen, wie heißen die denn noch?
Kohlrabi?
Ich meine noch was anderes. Brocken. Brocken.
Ja, oder Steckrüben. Ja.
Steckrüben, ja.
Und das brachte man vorbei.
Mit dem Handwagen oder Ziehwagen nannte man damals. Handwagen war mit 2 Rädern und Ziehwagen waren 4 Räder.
Das heißt, einmal im Jahr bekamen Sie etwas von der Kirchgemeinde dann spendiert.
Praktisch, ja.
Okay.
Und ich muss ja ehrlich sagen, von der Kirche, die haben mich besser betreut als von der Stadt. Oder, ja.
Aber die Kirche hat Ihnen ja auch nur mal ein bisschen was vom Erntedank gebracht. Also so viel war das ja auch nicht.
Nee, aber wenn denn jemand was hatte aus dem Garten,
ja,
und das ein bisschen viel war, dann haben sie das auch vorbeigebracht.
Von der Kirchgemeinde. Okay, dann war ja doch mal jemand langgekommen.
Ja.
Das beruhigt mich jetzt so. In meinem Menschenbild ist das gerade ganz wichtig, dass irgendwer diesen Kindern hilft.
Ja, ja.
Wenn Sie heute auf die Zeit blicken, was würden Sie dazu sagen?
Ich könnte nur das Wort bezeichnen.
Hm.
Denn es war oft sehr schwer. Das könnte ich noch mal erwähnen. Ich habe dann meinen Großvater zu Weihnachten oder zu Ostern, Pfingsten. Ich sage, Opa, kommst du zu mir zum Mittagessen? Dann koche ich auch dein Leibgericht. Und das war eine Rindfleischbrühe und Zwiebelsauce mit Rindfleisch. Die Brühe, da habe ich dann schöne Mehlklößchen reingemacht. Das aß er dann so gerne.
Mensch.
Und dann hat er sich immer gefreut. Und wenn er dann fertig war mit dem Essen, dann machte er immer so.
Hat sich die Lippen noch ganz genüsslich abgewischt.
Ja, das sehe ich oft noch vor mir manchmal.
Oh ja, da haben Sie Ihren Opa glücklich gemacht.
Ja, ich habe ganz viel eingeweckt. Grüne Bohnen, Wurzel habe ich auch eingeweckt, obwohl man ja Wurzel das ganze Jahr ernten konnte oder sagen wir mal im Keller gehabt habe und dann eingesandet.
Im Sand drin liegen die ja.
Ja, und dann Apfelstücke und Pflaumen, viele Pflaumen eingeweckt. Und diese Frau, die den Garten hatte, hat mir dann auch so viel gebracht, was sie nicht verwerten konnte.
Woher wussten Sie denn jetzt schon wieder, wie das Einwecken geht?
Das habe ich mir einfach so ausgedacht.
Ach.
Das hat mir keiner gesagt. Und zwar habe ich das, sagen wir mal jetzt, Apfelstücke oder Beerenstücke und Pflaumen, die Herbstpflaumen, entsteint und gekocht und gefüllt in Weggläser. Also, und dann natürlich auch mit Zucker. Und wir kriegten ja auch Zuckermarken. Und mit dem Zucker kam ich ja immer aus. Und dann habe ich so drei Viertel voll die Gläser gemacht. So 1 Liter Gläser. Und dann konnte ich 4 bis 5 Gläser in meinen großen Topf tun, wo meine Mutter immer mal ein Wäschestück drin gekocht hat.
Ja.
Konnte ich dann diese Weggläser so reinordnen und dann 3 Viertel voll mit Wasser zum Kochen gebracht und dann 20 Minuten auf kleine Flamme kochen lassen und dann waren die Gläser auch alle zu.
Und das haben Sie einfach ausprobiert und gemacht?
Gedacht und gemacht.
Sie sind wirklich großartig.
Ja.
Hat Ihnen das mal einer gesagt, dass Sie das so super hinbekommen haben?
Ja, die Frau gegenüber, von der ich mir habe Wurzel geben lassen.
Die hat sie auch gelobt, ne?
Und die haben sich sogar gefreut und auch mal ein Lob gegeben. Ja. Und vor allen Dingen Wurzel gegeben haben viele.
Und wenn Sie auf diese Zeit zurückblicken, was würden Sie der 13-jährigen Christa sagen, wenn Sie heute so zurückschauen?
Das hast du aber fein gemacht.
Ja. Da würden Sie sie so richtig loben.
Ich bin viel gelobt worden.
Oh, da bin ich froh.
Von den Nachbarn, die so eine Not nicht hatten,
ja,
haben mich gelobt.
Wie war das mit der Schule? Sie mussten doch quasi den ganzen Tag da arbeiten zu Hause. Wie haben Sie das überhaupt noch hingekriegt, dass Sie zur Schule gegangen sind?
Ich habe oft fehlen müssen.
Hm.
Und dann habe ich aber auch prompt gesagt, warum ich gefehlt, ja, habe. Und dann hat der Lehrer natürlich gesagt, und die Lehrerin, ist gut, Christa. So gute Zeugnisse konnte ich ja gar nicht bringen.
Nee, das wäre ja wohl auch nicht möglich.
Nee, weil das eben nicht ging, ne?
Sie haben ja dafür etwas ganz Wichtiges geleistet. Sie,
ja,
sorgten dafür, dass Ihre Geschwister ein Zuhause behielten und satt waren und was zum Anziehen hatten.
Und das habe ich auch so gesagt.
Ja.
Schon als Kind. Als 13-, 14-Jährige habe ich das schon gesagt. Die schönste Zeit war eigentlich immer der Dezembermonat. Durch, ja, wie soll man das nennen?
Durch den Advent?
Durch die Adventzeit zum Beispiel, ja. Dann hat man auch mal Lust gehabt, einen Kuchen zu backen und Gebäck zu machen und so. Das kommt ja dann alles noch dazu.
Und da haben Sie auch versucht, das gemütlich zu machen, so richtig auch adventlich. Das,
ja.
Jetzt werden Sie schon ein bisschen müde. Ich würde noch gerne zum Schluss fragen, ob es Ratschläge gibt an junge Leute,
heute?
Ja. Was würden Sie jungen Menschen empfehlen oder ans Herz legen?
Dass sie ein bisschen Kleingebäck machen oder auch eine Handarbeit machen. Ist auch was Schönes. Eine kleine Decke ausstecken. Ist was sehr Schönes. Kleine Umrandung machen. Und brauchen ja nur vier Motive zu sein. An jeder Ecke ein Motiv. Könnte ich mir so vorstellen.
Sie würden vorschlagen, dass junge Menschen auch ein bisschen was Häusliches machen? Ich überlege gerade, wie ich das formulieren kann.
Handarbeit.
Gibt es auch so allgemeine Ratschläge? Worauf soll man achten? Was ist wichtig im Leben?
Nähen und stopfen können.
Was ist denn noch wichtig im Leben?
Auch eine Kartoffel, sagen wir mal, eine Pellkartoffel machen. Nur einfach Kartoffel in den Topf mit Wasser und zum Kochen bringen.
Diese ganz alltäglichen Fähigkeiten, können wir das so formulieren, dass Sie allen ans Herz legen, auch diese Alltagsfähigkeiten zu beherrschen?
Könnte man so sagen, ja.
Denn letztlich hat Ihnen das ja auch ganz viel geholfen, dass Sie das einfach konnten oder ausprobiert haben.
Ja.
Na, sonst hätte ja gar nichts geklappt.
Ja.
Also ist das auch ein guter Rat.
Ist es.
Auch an die ganz jungen Leute oder vielleicht sogar an die Kinder oder an, ja.
Also ich kann mir gut vorstellen, dass es auch heute noch Familien gibt, die ohne Eltern sind. Aber die sind ja meistens alle im Heim oder so.
Genau, die sind dann auch in Wohngruppen und dergleichen. Also so ganz alleine dürfen Kinder heute nicht leben.
Nee.
So wie sie das gemacht haben. Das würde nicht mehr gehen.
Nee, das würde nicht gehen. Das stimmt.
Finden Sie das jetzt so besser, wenn die Kinder anderweitig versorgt sind?
Ja, warum nicht? Wenn sie damit zufrieden sind, was ihnen geboten wird, dann ist es ja in Ordnung. Sagen wir mal jetzt eine 10-Jährige, wenn die sich 2 oder 3 Mal in der Woche sich was anderes anziehen kann, da könnte sie schon zufrieden sein.
Ja, das war bei Ihnen auch nicht so, ne? Sie mussten sicherlich immer das Gleiche tragen, bis Samstag die große Wäsche war.
Ja. Ja, jedes Mädchen oder auch Junge würde ich raten, über den Topf zu gucken, was gekocht wird. Oder auch eine Soße, die man macht mit einer Buttermehlspitze und Kartoffel, das kocht sich von alleine. Auch ein Braten machen können oder eine Bulette.
Ja, das einfach mit anzugucken und dabei zu lernen.
Ja.
So wie Sie es gemacht haben.
Ja.
Bei Ihrer Mama.
So ist es.
Das hilft viel.
Ja. Und zum Beispiel, man kann da ja auch nur vom Schlachter gehacktes nehmen. Und dann eine Zwiebel dazu und ein Brötchen einweichen und das mit unterrühren und dann Buletten machen.
Ja, Sie geben uns schon richtig die Rezepte mit auf den Weg.
Ja.
Das ist sehr praktisch.
Praktisch und etwas anderes als ein Stück Fleisch.
Ja.
Zum Beispiel.
Ich finde aber auch wichtig, was Sie gesagt haben, dass Sie auch den Jungs raten würden, sowas zu lernen. Ich glaube, man müsste keinen Unterschied machen zwischen Junge und Mädchen.
Mädchen, nein.
Oder?
Ein Junge kann genauso gut kochen wie ein Mädchen.
Genau.
Bloß die Jungs sind ein bisschen derber, ein bisschen herzhafter.
Mit dem, was sie essen wollen?
Ja, zum Beispiel. Könnte man so denken. Da gibt es noch viele Sachen, was man noch sagen könnte. Und vor allen Dingen ist ja saubere Kleidung und heil muss es sein. Und das war ja zu meiner Zeit oft nicht der Fall, ne?
Sie haben aber dafür gesorgt, dass es möglichst so sauber und heil war, wie es nur ging.
So ist es. So kann man das sagen.
Und ich freue mich, dass Sie uns hier alles erzählt haben, woran Sie sich noch so erinnern aus dieser besonderen und schwierigen Kinderzeit, die uns alle in Staunen versetzt.
Ja, ich möchte jetzt nur noch sagen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und wenn man dieses beherrscht, dann klappt das auch.